Hey, Carina hier. Schön, dass ihr mit am Start seid bei der neuen StarTalk-Folge. Ich quatsche mit Kamrat. Er beichtet seine Liebe zu Trash-TV. Nächstes Jahr ist er ja auf Tour und hat einige Überraschungen mit dabei. Und es geht natürlich um The Voice of Germany und darum, wie es sich für ihn anfühlt, in der neuen Staffel mit Mark Forster, Yvonne Katterfeld und Samu Haber in der Jury zu sitzen. Viel Spaß beim Hören.
Der Energy StarTalk. Eure Stars im Interview.
Ja, heute bei mir im Studio Tim Kamrat. Hallo, schön, dass du da bist.
Hi.
Pass auf, wir fangen mal direkt an. Ich habe nämlich gesehen, es gibt große News, vor allem musiktechnisch.
Das weiß ich noch nicht genau. Also tatsächlich ist es so, dass wir jetzt erstmal gesagt haben, der Song ist so gut wie fertig und ich will, dass Menschen wissen, dass er als nächstes Single rauskommt. Und deshalb kann man ihn jetzt schon vorspeichern, presaven und man bekommt dann auch Nachrichten, wann der Song rauskommt. Er wird aber im August kommen. Und es gibt zwei Freitage, die zur Auswahl stehen. Und ich glaube, so in den nächsten paar Tagen wissen wir dann auch, welcher das wird. Und dann kommt er raus.
Sehr cool. Ja, ist ja gar nicht mehr lang.
Ist nicht mehr lang. Ja, das ist lustig. Ne? Ich denke mal, August ist so weit weg. Aber wir haben Juli, Mitte Juli. Das ist bald.
Wild. Worum geht's im Song?
Es geht um Freundschaft, aber nicht im Sinne von Freunde sind, also wir haben uns alle lieb, sondern es ist eher so ein bisschen auch das Ding, wenn irgendwas Schlechtes im Leben passiert, sind die Freunde da, um einen aufzufangen. Und in dem Lied speziell ist es so, das ist gerichtet an eine Person, die einen genervt hat, eine toxische Beziehung oder sowas. Und der man einfach sagt, so, weißt du was, ich brauche dich gar nicht, denn ich habe meine Freunde, mit denen ist eh geiler. Und ich bin am Ende nicht einsam, weil ich habe meine Freunde. So. Und egal, was du zu mir gesagt hast oder wie du mich behandelt hast, ich schaffe das, weil ich eben diesen Rückhalt habe. Und ich glaube, das ist nicht nur in Beziehungen so, sondern es ist auch ganz oft in Situationen so, weiß ich nicht, bei mir war es so, ich konnte meine Miete nicht bezahlen, mit der Musik hat es lange nicht geklappt und ich hatte immer Freunde und Familie, die mir den Rücken freigehalten haben. Und ich finde, das sollten wir einfach ein bisschen mehr wertschätzen, weil ganz oft trauern wir um Liebe oder reden nur von Beziehungen. Und dabei gibt es so Freundschaften, die eigentlich ganz, ganz, ganz wichtig sind fürs Leben.
Und das merken wir dann leider immer erst in so Momenten, wo man irgendwie drauf zurückgreifen muss oder wo irgendwie alles andere wegfällt und man sich denkt, so krass, was man da eigentlich so für ein Netzwerk einfach an Family und Friends zu Hause hat. Ne?
Ich finde das auch voll schade eigentlich, aber es ist auch normal, dass man das nicht die ganze Zeit so im Kopf hat, sondern dass man eher eine gute Zeit hat und so. Und dann, wenn man es halt braucht, wird einem bewusst so, ah, das sind die richtigen Freunde. Weil manchmal merkt man ja auch, wer die richtigen Freunde sind, wenn solche Zeiten kommen. Und ich glaube, darum geht es auch so ein bisschen in dem Lied, dass es nicht um falsche Freunde geht, die einem irgendwas vorgaukeln, sondern es geht um die, die wirklich da sind, wenn es nicht gut läuft. Aber es ist ein Party-Song. Also es ist eigentlich ein Song, um mit genau diesen Leuten zu feiern. Also es ist nicht so ein emotionales Ding, ich liebe meine Freunde, sondern es ist wirklich, wir feiern zusammen und alle anderen sind egal, denn wir haben uns.
Sehr cool. Jetzt habe ich das Video auf Insta gesehen, wo du mit Band und allem Möglichen in diesem Auto drin hockst. Wie läuft das immer so ab? Fragst du dann so, hallo, ich brauche euch mal alle, ab ins Auto.
Das Gute ist ja, wir sind eh zusammen unterwegs, weil Band ist meistens dabei, wenn ich live spiele und wir sind alle befreundet. Das heißt, wenn wir uns in ein Auto setzen und irgendein Lied zusammen performen, dann wird es auch lustig. Manchmal wird es aber auch ein bisschen albern, aber das ist dann auch irgendwie wieder gut. Und ja, wir haben einfach Spaß. Ich meine, wir mögen uns wirklich, dann alle kennen natürlich auch den Song, weil wir den auch live spielen und dann geht's auch. Und gerade so im Sommer ist das manchmal gar nicht so geil, dann machst du so drei Takes im Auto und das Auto ist schon aufgeheizt und alle verrecken fast. Aber es passieren immer wieder gute Sachen und ich finde gerade bei Friends macht's auch Sinn. Ne? Einfach mit Freunden, jeder kennt es, glaube ich, man ist irgendwie auf so einem Roadtrip oder man fährt irgendwo hin, kann feiern oder essen oder was auch immer mit Freunden und man macht Musik an und alle feiern dazu. Ist irgendwie einfach ein geiler Moment.
Ja, das ist eigentlich so vom Text und auch von der Laune her so ein perfekter Song, ne, für so einen Roadtrip eigentlich.
Voll. Ich muss auch sagen, gerade in dem Moment, wo wir drüber reden, fällt mir eigentlich die Idee ein, dass man genau dazu auch nochmal ein Video machen sollte. Weil jeder kennt diesen Moment, wenn man mit Freunden im Auto ist und einfach drauf lossingt und sich hofft, dass kein Mensch das hört, was man da gerade macht. Außer die Leute, die im Auto sind. Aber ja, mal gucken, vielleicht kommt da auch bald was auf TikTok.
So, Video-Idee geboren hier.
Zack.
Geil. Ja, vor allem, man hat dann meistens auch so, der Beifahrer ist der designierte DJ, der irgendwelche Sachen raussucht, ne, und dann wird's schnell immer ein
das
bisschen
wild. Das ist auch viel wild. Druck, finde ich. Ich finde, jeder gute Song, den man auswählt, hat gleichzeitig einen Druck, dass ein noch besserer Song eigentlich folgen muss. Das heißt, die Playlist in der Hand zu haben, ist auch immer ein bisschen eine Pressure-Situation. Aber ist geil.
Bist du dann auch so ein Typ, der das übernimmt? Oder
Voll.
Gibst du das lieber ab?
Nee, ich liebe das. Ich muss sagen, ich bin ganz schlecht darin, mich auf Playlisten einzulassen, sondern ich muss sie bestimmen, weil mir macht es auch Spaß, an den Reaktionen zu sehen, dass es eine gute Entscheidung war. Also ganz oft habe ich das so, ah, jetzt weiß ich genau, welcher Song kommen muss und dann sehe ich schon den Leuten an, ah ja, ist geil. Und ich habe wirklich für die Silvesterparty letztes Jahr, habe ich eine 8-Stunden-Playlist gemacht in der richtigen Reihenfolge. Das heißt, ich habe nicht irgendwie live aufgelegt oder so, sondern ich habe mir quasi vorher überlegt, okay, welcher Song muss hier kommen und welcher Song muss da kommen und habe so durch die Jahrzehnte navigiert mit richtigen Überleitungen von Song zu Song. Also mal gab es zum Beispiel, es gab einen Hauspart und dann gab es aber einen 90er-Remix von irgendeinem Song und aus diesem 90er-Remix bin ich dann rausgegangen in eine 90er-Originalversion und dann in den 90ern geblieben. Und es ist so aufgegangen und das hat mir so viel Spaß gemacht. Mehr Spaß als das Feiern oder Tanzen.
Crazy. Also ich weiß, du bist ja nicht nur Singer-Songwriter, sondern auch Produzent so. Und könntest du dir das vorstellen, mal komplett auf Gesang so zu verzichten und dann wirklich nur sowas zu machen?
Ganz witzig. Also ich finde immer DJs, die auch singen, finde ich cool, aber ich finde es auch ein bisschen weird, weil es ist so, komm ey, DJ doch einfach, ist auch gut. Ich habe überlegt, ob wir auf meiner Tour irgendwie ein Set einbauen, wo ich auch irgendwie mal 15 Minuten auflege. Also wo wirklich alles mal anders wird, so quasi Band weg und auf einmal ist ein DJ-Set. Weil ich glaube, das ist irgendwie so ein absurder Moment und ich müsste mir das ein bisschen drauf schaffen, weil das ist auf gar keinen Fall so einfach, wie man sich das vorstellt. Aber ich fände es irgendwie einen geilen Moment, weil Leute kommen zu meiner Show und erwarten das vielleicht nicht. Und dann gibt es irgendwann den Moment, wo einfach irgendwelche Tech-House-Remixe von meinen Songs oder von anderen Songs laufen. Würde ich irgendwie fühlen.
Ja, glaube ich. Ich glaube, das würden die Leute auch richtig fühlen, ne? Ja, einfach halt mal so ausbrechen, ein bisschen was anderes und dann wieder zurück.
Ich finde halt generell Überraschungen auch live immer voll wichtig. Und wir haben halt irgendwie auch so einen Blues-Song drin, Gitarren-Soli, die man vielleicht auch nicht erwartet, wenn man meine Musik hört. Und das wäre nochmal so ein Moment, weil ich glaube, 90 Minuten können schnell mega langweilig werden. Aber wenn man es schafft, dass die 90 Minuten eigentlich von alleine umgehen, dann ist das ein gutes Konzert.
Ja, voll. Jetzt gehst du ja nächstes Jahr dann auf Tour, auf Friends-Tour. Sind da schon Überraschungen geplant?
Das wäre quasi eine, die jetzt vielleicht verraten ist und keine Überraschung mehr ist. Auf jeden Fall dann noch neue Songs. Es wird auf jeden Fall auch noch eine neue EP oder ein neues Album oder irgendwie sowas geben. Also neue Songs, nochmal mehr. Und die werden wir natürlich alle spielen. Und dann finde ich das Motto auch für eine Tour irgendwie ganz cool. Also so Friends, also ich meine, ich finde irgendwie, dass meine Fans auch irgendwie meine Freunde sind, weil das sind Menschen, wegen denen ich das machen darf, was ich mache. Und wir quatschen danach noch, machen noch Fotos und feiern einfach zusammen. Und ich finde, dieser Vibe, wenn alle im Raum irgendwie Freunde sind und alle sich gut verstehen und alle irgendwie so ein gemeinsames Ziel haben, einen geilen Abend zu haben, dann hat das so einen anderen Approach, als wenn man sagt so, ey, ihr seid meine Fans und ich bin eine tolle Künstler. Sondern für mich ist das so auf einer Ebene irgendwie alles.
Ja, also so ein bisschen Motto von der Tour eigentlich dann auch.
Ja, schon.
Titel genau. Ist gleich Motto.
Ja, voll. Ich meine, man geht ja auch voll oft mit Freunden zu Konzerten. Und ich stehe auch mit Freunden auf der Bühne und ich würde das alles nicht schaffen, wenn ich das nicht mit Freunden machen würde. Und ich glaube, das Gleiche gilt auch für viele. Alleine zum Konzert gehen geht, aber es macht schon mehr Bock, wenn du 3-4 Leute dabei hast, die auch Bock haben.
Ja, und vor allem, also selbst wenn du alleine gehst, hast du dann im Endeffekt doch wieder neue Leute kennengelernt, die genau. Dann vielleicht und zu Freunden werden. So, ne?
Das ist vielleicht auch das Ding, wenn Leute nämlich keinen finden, der mitkommen kann oder will, dann muss man erstmal den Musikgeschmack von den Leuten hinterfragen, weil wieso wollen die nicht auf mein Konzert kommen? Nein, aber dann kann man vielleicht auf dem Konzert Freunde finden. Ich habe tatsächlich ein paar Fans, die wirklich richtig gute Freunde geworden sind. Wegen meiner Musik ist vielleicht groß gesagt, aber wegen Konzerten, wo die sich kennengelernt haben, dann sind die nochmal zu Konzerten gekommen. Das finde ich irgendwie geil. Also es ist irgendwie cool, dass man so verantwortlich ist für so Freundschaften, die es auch neben den Konzerten gibt.
Mega cool. Jetzt im Januar geht's los, ne?
Mhm.
Das heißt, es wird wahrscheinlich alles erstmal drin sein. Wie ist es aber bei dir? Findest du jetzt so Festival draußen cooler oder drin? Oder hat beides so seine Vor- und Nachteile?
Beides hat natürlich Vor- und Nachteile. Ne? Ich meine, Festival hat man manchmal die Chance, größere Shows zu spielen, als man solo spielt, weil man, weiß ich nicht, mit 5 anderen Acts zusammenspielt. Das ist cool, ne? Aber ich finde schon die Show, die man spielt, wenn Leute wirklich ein Ticket für dein eigenes Konzert kaufen, die Texte kennen und wirklich dann auch Fans sind und vorbeikommen, das ist schon nochmal geiler. Und deshalb finde ich eigene Tour immer krasser. Das wird auch so irgendwie die größte Tour, die ich bisher gespielt habe. Also letztes Mal habe ich noch hier, also in München zum Beispiel im Ampere gespielt, diesmal in der Muffathalle. Das wird irgendwie alles mal ein bisschen größer, bisschen geileres Bühnenbild und so. Und da habe ich halt Bock drauf. Dementsprechend, ich freue mich schon mehr auf die Tour als auf die Sommershows, aber Sommershows genieße ich natürlich auch.
Jetzt überlege ich gerade, weil ich habe die Info mit Ampere tatsächlich.
Wir haben eine Show im Ampere zusammen.
Ja, genau. Ah, okay.
Wow, wir haben eine Show im Ampere, genau. Ich spiele in der Muffathalle im Januar und wir spielen im
September
zusammen.
Klar, du warst bei der Tour, nach der ich dich gefragt habe, im Januar. Wow, okay. Cool, alles klar. Never mind, ich habe nichts gesagt. wie ist es denn so, gerade jetzt Konzerte und auch Festival, hast du irgendwas, was du machst, bevor du auf die Bühne gehst? Oder bist du in der Zone und völlig am Ausschalten?
Also es ist ein bisschen beides. Also ich sag mal so, dadurch, dass wir viele Konzerte spielen und irgendwie auch viel unterwegs sind, gibt's natürlich irgendwie so Running Gags und Witze einfach. Und wir sind auch einfach locker, bevor wir auf die Bühne gehen. Und dann ist immer wichtig, sich irgendwie vorher einmal zu fokussieren. Weil klar ist gute Stimmung und Lachen und so alles cool. Aber ich finde schon wichtig, dass man irgendwie das auch ernst nimmt, was man da tut. Auch wenn man es schon 50 Mal gemacht hat im Jahr. Und deshalb stellen wir uns immer in so einen Kreis, atmen zusammen als ganze Crew. So dreimal ein und aus. Und dann haben wir wie so ein Kampfspruch, ja sicher. Und dann gehen wir auf die Bühne. Und lustigerweise, es klingt so klein, aber das ist schon so ein Moment, wo wir alle dann sagen, ey, gut atmen heißt gut spielen. Und dann sind alle irgendwie fokussierter, das funktioniert.
Wieso ja sicher?
Woher ich komme aus dem Ruhrgebiet und aus irgendeinem Grund, also in Bochum speziell, sagt man zu vielen Sachen einfach ja sicher. Also, hast du Bock auf noch ein Bier? Ja sicher. Oder auch so ironisch, keine Ahnung, dir fällt irgendwas runter und sagst, ja, sicher, ey. Und das heißt, ja, sicher ist irgendwie so mein Ding, was die Jungs auch so ein bisschen überrascht hat. Und dann haben wir es zum Angriffsspruch gemacht.
Geil. Okay, ja, pass auf, jetzt kommen wir aber zum Oktober hier bei uns in München im Ampere. Energy Live, was können die Leute so erwarten? Was passiert an dem Abend?
Es gibt auf jeden Fall wahrscheinlich dann schon noch mal mehr neue Songs zu hören. Das finde ich cool, weil ich glaube, bis zum Zeitpunkt kommt eben noch mal mehr Musik raus. Es wird einen richtig geilen, glaube ich, exklusiven Einblick geben in das, was auf der Tour dann erst später passiert. Ich glaube, das wird so quasi das erste Mal sein, dass man sehen kann, was wir dann so tun werden. Und auch wir werden es dann zum ersten Mal wahrscheinlich machen. Und dann natürlich einfach eine volle Party. Ne? Also es wird keine entspannte Show, nur weil es irgendwie in der kleineren Menge ist. Es wird auf jeden Fall eine Vollgas-Show und wir werden alles geben. Und Ampere, finde ich, ist eine sehr, sehr, sehr schöne Venue. Und ist irgendwie klein, aber trotzdem eine geile Bühne. Und da werden wir einfach alles abreißen, im besten Fall.
Mega. Okay, pass auf. Jetzt hast du gerade schon gesagt, warst jetzt ein bisschen in Bayern unterwegs, dann kommt Wien und so. Was ist so deine Verbindung zu München?
Ich muss sagen, ich finde die Stadt einfach extrem schön. Ich bin Bayern-Fan, was tatsächlich im Ruhrgebiet nicht unbedingt so gut ankommt. Außer in Bochum, da geht es ein bisschen, weil es gibt eine Fanfreundschaft. Aber ich bin schon mein Leben lang Bayern-Fan. Meine Eltern kommen aus Polen und ich habe auch ein bisschen Familie in Augsburg zwar, aber hier in Bayern halt. Und dann war irgendwie so dieser Bezug zu Bayern München da, weil in Polen kannte man noch nicht viele andere Mannschaften und so. Und deshalb war es für mich als Kind immer schon so ein Ding, hier nach München zu kommen, in die Allianz Arena und sowas zu gehen. Das habe ich schon sehr gefühlt. Und generell bin ich einfach gerne hier. Ich finde es einfach eine schöne Stadt und würde mich freuen, wenn es weniger Baustellen geben würde in dieser schönen Stadt. Aber ich mag sie sehr gerne.
Mittlerer Ring, 8000 ja. Stunden von A nach B.
Was ist denn los? Das ist Wahnsinn. Muss auch irgendwie, falls irgendjemand zuhört, der dafür verantwortlich ist, macht es weg. Ich habe da keine Lust mehr drauf, hier immer in einem Stau zu stehen. Das ist doch so eine schöne Stadt. Macht uns das nicht kaputt.
Hast du, ich meine, es gibt super viele so Stereotypen über München, ne, die Schickeria und alles Mögliche. Würdest du das bestätigen?
Ich finde das immer schwer. Ich glaube, es ist immer eine aktive Entscheidung, mit wem man auch Zeit verbringt und wo man auch Zeit verbringt. Ich glaube, du kannst genauso gut in Essen oder in Bochum in ein sehr posches Viertel gehen und dann wird es irgendwie unangenehm oder so. Ich glaube schon, dass München einfach eine Stadt ist, wo dann doch nochmal alles ein bisschen hübscher ist. Auch, ich glaube auch die Leute, lustigerweise, und auch, glaube ich, auch quasi so, wie die Leute gekleidet sind, das ist einfach ein bisschen anders als irgendwie in Berlin, in Kreuzberg oder so. Das ist halt einfach so. Aber ich finde, dass so diese Klischees nicht unbedingt richtig sind. Zumindest nicht mit den Leuten, die ich in München kennengelernt habe. Und oft sagt man ja auch so, die Shows in München wären langweiliger oder so. Das habe ich schon ein paar Mal gehört, was ich für völligen Quatsch halte. Aber es wurde mir ab und zu mal gesagt, als ich angefangen habe, so, ja, Münchner Publikum ist hart. Ich so, habe ich noch nicht erlebt. Also, weiß ich nicht. Keine Ahnung, ich finde Vorurteile eh immer schwierig.
Weil die einfach schwieriger zu kriegen sind oder inwiefern
hart? Ja, irgendwie, weil die, also es ist irgendwie schwieriger zu überzeugen. Das war das, was man, ich weiß es noch genau, ich war 2016 zum ersten Mal auf einer Tour und dann, als wir in München gespielt haben, war es so, wundere dich nicht, das wird ein bisschen schwieriger. Und ich so, okay, und dann habe ich diese Erfahrung nie selber gemacht und deshalb kann ich das nicht bestätigen und halte aber auch generell einfach nichts von Vorurteilen. Also, weiß ich nicht. Ich glaube, es gibt immer alle Menschen überall. Manchmal mehr von denen in dem einen Ort und weniger von denen im anderen. Aber ich glaube, es gibt überall coole Leute. Und bisher habe ich in München viele coole Leute und wenig nervige Menschen kennengelernt.
Das ist nochmal ein guter Eindruck. So. Ich hoffe, der bleibt auch so. Ich glaube, im Ampere, da sind nur Energy-Leute. Das wird
das krass. Coolste, was wir jemals gemacht haben.
Nice. Pass auf, dann gibt es ja noch ein Riesending, das können wir ja jetzt gar nicht umgehen. Voice of Germany.
Voice of Germany, ja.
Du bist einer der Coaches, bist da mit Samu Haber, Max Forster. Max Forster?
Danny,
wer ist
Max,
denn das?
Scheißegal.
Wer ist Max?
Mark Forster und Yvonne Katterwelt.
Das Double.
Ich werde ihn jetzt Max Forster nennen, oder? Einfach um ihn zu ärgern.
Geil. Wie ist es so? Also, wie ist es da jetzt als Coach mit dabei zu sein?
Erstmal ein bisschen verrückt, also weil ich habe natürlich The Voice of Germany geguckt, seitdem ich war 14. 2011, so war's. 2011 kam die erste Staffel und da war ich 14. Und seitdem habe ich es eigentlich geguckt. Und das ist jetzt halt 14 Jahre her. Ich bin 27, also ich werde dann 28 quasi, wenn die Staffel zu Ende ist. Und ich finde es irgendwie wild, dass ich mit den Coaches da sitze, die ich ja auch schon selber im Fernsehen mehrfach gesehen habe, weil das ja so eine Legendenkombination ist aus Max Forster, Samu Haber und Yvonne Katterfeld. Und dann ist irgendwie so diese eine Welpe dabei, das bin ich. Und das war für mich erstmal schon so, dass ich gedacht habe, kann ich da mithalten? Und dann habe ich aber gemerkt, das funktioniert total gut, die Konstellation. Das sind alles drei super coole Leute und haben mich super aufgenommen und mich aber auch nicht verschont. Und das finde ich halt gut.
Jetzt hast du zu Samu, glaube ich, so ein bisschen ein Special Bond. Mhm. 2018 warst du, glaube ich, mit auf Tour, ne?
Genau, das war meine erste richtige Tour mit Band. Ich habe vorher zwar auch schon live gespielt, aber dann immer alleine. Und das war das erste Mal mit Band, Arena-Tour mit Sunrise Avenue 2018. Und wirklich halt, also wir haben hier in der Olympiahalle gespielt und sowas. Also wirklich Vollgas, alles ausverkauft. 15.000 Leute jeden Abend. Und das war für mich halt so, okay, das erste Mal so diesen Traum richtig leben, auch wenn die Leute nicht wegen mir da waren. Aber dass man so mitbekommt, wie das denn ist bei den großen Künstlern. Und das fand ich schon geil, da habe ich viel gelernt. Und wir haben uns beide jetzt sehr gefreut, dass wir uns wiedergesehen haben, weil Samu war jetzt auch bei Sunrise Avenue irgendwie nicht mehr existiert, war ja auch länger jetzt in Finnland, hat finnische Musik gemacht, war auch lange nicht hier. Und wir haben uns halt lange nicht gesehen. Und jetzt wieder so im Stuhl zusammenzusitzen bei The Voice ist wirklich, wirklich cool. Samu ist ein richtig, richtig cooler Mensch und auch einfach sehr witzig und manchmal sehr absurd. Also es ist wirklich ein absurder Typ, wenn er Sachen erfindet manchmal auf Deutsch, die auf Finnisch irgendwie scheinbar funktionieren, dann sitzt du daneben und denkst dir so, was geht in diesem Kopf vor? Aber es ist sehr unterhaltsam.
Glaube ich. Für was drehst du dich um? Was muss eine Stimme haben, dass du drückst und sagst, bin ich dabei?
Allgemein ganz schwer zu sagen, finde ich, weil am Ende ist es eine total emotionale Entscheidung. Du sitzt da und es macht was mit dir, dass du nicht siehst. Vor allem macht es was mit dir, dass die anderen Leute das alle sehen und dass du die Leute siehst, die das sehen. Das heißt, du guckst auch so ein bisschen durch die Gesichter und denkst dir so, okay, na, warum reagieren die gerade so? Ich finde es gar nicht so krass. Und manchmal drehst du dich dann nicht um und dann dreht sich der Stuhl jetzt zurück am Ende und du denkst, ach du Scheiße, bin ich bekloppt? Ne? Aber es ist einfach was anderes. Und ich glaube, ich brauche quasi Überraschungen, ich brauche irgendwas, was ich noch nicht gehört habe und ich brauche einfach auch ich brauche so Sachen, wo ich mir denke, hier kann ich noch mehr mit anfangen. Also selbst eine perfekte Performance, die fehlerlos gesungen ist, ist manchmal nicht gut, weil sie nicht mehr Raum bietet, das weiterzuentwickeln. Und manchmal ist eine ganz schlechte Performance aber irgendwie so spannend, weil, also schlecht ist eh nichts bei The Voice, aber ich meine quasi nicht ganz so perfekte Performance, viel spannender, weil man damit mehr machen kann. Und ich glaube, es ist eher so ein bisschen das Einzigartige und das Überraschende an einer Stimme.
Überlegt man dann schon so, während man das hört, boah, was könnte der oder die noch so singen? Was würde da noch so passen? Was geht da so im Kopf vor in dem Moment?
Das überlegt man automatisch und man malt sich natürlich auch aus, wer da steht. Ne? Also man kann das mal, ich glaube, vom Fernseher ist es schwer zu machen, weil es liegt auch ein bisschen an der Situation, dass du wirklich mit dem Rücken da sitzt und das die ganze Zeit hast, den ganzen Tag, paar Tage hintereinander. Aber man muss sich das mal vorstellen, das nicht zu sehen und dann wirklich mal vielleicht für drei Talents hintereinander. Du fängst an zu denken, weil du wirst ständig überrascht. Also es gibt wirklich auch in dieser Staffel Talents, also, da hättest du nicht gedacht, dass es das ist. Also wirklich, manchmal Stimmfarben, die du niemals einem Mann oder einer Frau zugeordnet hättest oder was auch immer. Und dann fängt der Kopf natürlich immer weiter an zu drehen. Und nach Talent 35 bist du dann halt so, okay, warte mal, ist das jetzt ein Mann mit einer hohen Stimme, eine Frau mit einer tiefen Stimme? Ist es ein ganz junger Mensch, ein alter Mensch? Und das spielt eigentlich keine Rolle, was heißt The Voice of Germany. Aber es spielt eine Rolle, weil du musst ja dein Team auch zusammenstellen. Und dein Team hat nur 17 Plätze. Und dann musst du gucken, dass es auch vielseitig ist, weil du kannst ja nicht nur das gleiche Talent haben, 17 Mal.
Ja. Hast du dann im Publikum vielleicht jemanden, den du immer so ein bisschen fokussierst und den du macht man das automatisch, dass man dann guckt, wie reagiert der gerade jetzt, dass man sich so einen rauspickt? Oder?
Nee, das habe ich nicht gemacht, weil ich kann die Leute ja auch nicht einschätzen. Und am Ende bin ich ja der Coach und muss ja dann quasi mit den Talents arbeiten und um die Talents fighten. Weil das ist ja quasi erst der nächste Schritt, dass man mit den Talents arbeitet. Erstmal muss man das Talent überhaupt bekommen, was für mich auch so ein bisschen eine Drucksituation war, weil ich gedacht habe, okay, man weiß doch nicht, was man von mir zu erwarten hat. Aber am Ende, glaube ich, ist dieses Überraschungsding, so der das erste Mal dabei, neuer Coach, irgendwie auch eine coole Sache gewesen. Und dann war dieser Coachfight und dafür musst du es einfach ernst meinen. Also es macht keinen Sinn, wenn du dich umdrehst und du hast gedacht, ah, guck mal, der hat cool reagiert, ich drehe mich jetzt um. Du musst es von Herzen machen. Und deshalb habe ich auch versucht auszublenden, was die anderen gesagt haben oder gemacht haben. Auch die anderen Coaches mein Ding gemacht. Und trotzdem pusht man sich ja gegenseitig hoch. Wenn alle drei gebuzzert haben, denkst du halt so, ah, komm ey, ich muss auch, weil kann nicht sein, dass die das Talent jetzt bekommen.
Wenn man dann gewonnen hat, was gibst du dem Talent so mit? Was ist eine Sache, wo du sagst, das möchte ich gern jedem einfach mit auf den Weg geben?
Ich glaube auf jeden Fall, finde deine Stimme. Versuch nicht, ich sage jetzt einfach mal Justin Bieber zu sein oder versuch nicht Ed Sheeran zu sein, weil die gibt's alle schon, aber es gibt ja jetzt noch nicht dich. Es gibt ja jeden von uns nur einmal und es gibt einen Grund, dass es so ist und jeder von uns hat irgendwas Besonderes, weshalb wir uns auch zum Beispiel umgedreht haben bei The Voice. Und das wollen wir weiter nach vorne stellen. Wir wollen nicht die beste Ed Sheeran Cover Performance, sondern wir wollen die beste Performance von dem Talent, weil wir auch einen Künstler oder eine Künstlerin draus machen wollen. Und das andere, was ich allen immer gesagt habe, ist, dass ich finde, klar will ich The Voice gewinnen und ich glaube, The Voice gewinnen ist auch total geil und weit kommen ist total geil. aber nutzt The Voice als Musikplattform. The Voice ist einer der wenigen Plattformen, wo ganz viele Menschen dich auf einmal sehen und total geflasht sind, weil die sich alle dafür interessieren. Nutzt das auch für deine Karriere. Wie viele Talente haben nicht gewonnen und sind mega erfolgreich geworden? Max Giesinger, Michael Schulte. Und ich finde, das darf man auch nicht unterschätzen, dass es einfach ein richtig geiler Karriereboost sein kann.
Ich hätte genau die jetzt als Beispiel auch genannt, ja, weil das super krass ist, ne?
Aber auch mitgemacht The Voice Kids, und dann Zoe Wees, Loy, es ist auch alles The Voice gewesen, auch nicht gewonnen. Und jeder will gewinnen. Und ich bin wirklich als neuer Coach, ich will das Ding gewinnen. Ich will den einen zeigen, so pass mal auf, ihr habt das ein paar Jahre gemacht und jetzt ist Ende mit der Siegesserie. Jetzt kommt nämlich der Kamerad und der räumt das Ding ab. Aber ich will vor allem, dass die anderen 16 Talents in meinem Team auch eine geile Karriere haben. Und es kann nur einer gewinnen oder eine. Und die anderen sollen das auch geil machen. Und alle anderen aus der Staffel sollen irgendwas daraus machen. Und ich habe das Gefühl, dass viele das auch verinnerlicht haben. Und da würde ich mich sehr freuen, wenn das einfach weitergeht, der Weg.
Wäre das für dich damals auch eine Option gewesen, Castingshow?
Lustigerweise Castingshow an sich nicht. Dann kam The Voice, das hat mich total begeistert, wirklich. Also ich wäre niemals in eine andere Castingshow gegangen, weil ich habe das Gefühl, wir haben lange keine Castingshow gehabt, wo es wirklich darum geht, dass jemand gut singt oder um Qualität geht und um Respekt geht, sondern es ging nur um Entertainment im lustigen Sinne. Und ich war zu jung, als The Voice kam und The Voice Kids gab es noch nicht. Und dann war ich mit 16, 17 schon an einer Phase, wo ich nicht mehr so gedacht habe, dass ich ein Sänger bin, sondern eher ein Songwriter, Produzent oder so. Und dann wollte ich mich nicht mehr nur mit meiner Stimme unter Beweis stellen. Das ist nicht passiert, aber ich würde es jedem empfehlen. Und ich würde auch The Voice Kids schon jedem empfehlen, wenn man Bock hat, weil das ist auch für Social Media so ein Boost. Und das ist so eine geile Erfahrung. Also du kannst so viel lernen, du hast so viel Kontakt zu anderen Sängerinnen und Sängern und vor allem zu den Coaches. Das geht ja nicht weg, nur weil du dann raus bist, sondern du kannst daraus ja wirklich was machen.
Jetzt ist ja, ihr seid ja gerade schon dabei, ne?
Wir sind dabei.
ich drücke natürlich auf jeden Fall die Daumen und ich glaube dann so ab Herbst, ne, erfahren wir, was da so passiert, ganz offiziell.
Ab September geht's los. Ich weiß zwar gar nicht wann, aber es geht auf jeden Fall los und ich freue mich auch sehr drauf, das im Fernsehen selber zu sehen, weil wir saßen da ja lange und das wird ja teilweise jetzt noch geschnitten und ich bin gespannt, was von mir so drin landet.
Machst du dann so eine Watchparty zu Hause?
Ich glaube schon. Ich weiß es nicht. Ich habe erstmal gesagt, so, boah, ich glaube, ich kann mir mich nicht angucken so gut. Ich weiß, man kennt das ja immer so Stimme selber hören und sowas. Ich kann mich singen hören, weil sonst wäre das sehr unangenehm für meinen Job. Aber ich kann mich auch, glaube ich, nicht so gut auf Kamera sehen. Aber ich glaube, ich muss mir das angucken, weil das ist schon so ein kleiner Lebenstraum. Und ich glaube, das wird auch eine sehr, sehr, sehr gute, sehr lustige Staffel mit extrem vielen absurden, intimen, sexy, aber auch emotionalen Momenten.
Guter Teaser auf jeden Fall. Ja. Sehr cool. Pass auf, ich habe noch zum Schluss so ein bisschen eher so Fun-Questions. Mhm. Pass auf, gibt's manchmal oder auch manchmal nicht. Hast du außer jetzt Musik noch irgendwie so ein Hidden Talent? Irgendwas, was du kannst, muss auch gar nichts repräsentieren.
Gute Frage.
Cooles sein so. Weiß ich nicht, kannst du in zwei verschiedene Richtungen schielen, kann ich zum Beispiel.
Ich kann, ich kann eine Zeit mal. Das sieht aber,
gruselig,
ist
das
gesund?
Oder? Also, weiß ich nicht. Ich mach's nicht so.
Ich kann's nicht. Ich habe immer Angst. Also, es gab doch früher immer diese Ansage, schielen nicht, sonst bleiben die Augen stehen. Deshalb habe ich das nie gemacht. Mein Problem ist ein bisschen, wenn du dein Hobby zum Beruf machst, dann ist leider ganz oft das Problem, dass auf einmal du nicht mehr so viel daneben noch kannst, weil du hast das Einzige genommen, was du konntest und was dir Spaß gemacht hast. Ich konnte ganz gut Fußball spielen früher, ganz gut hochhalten. So, das ist so ein komisches, nicht so super Hidden Talent. Ansonsten fallen mir nur Sachen ein, die ich nicht kann, absurderweise. Ich glaube, ich bin ganz gut so in Mathe. Das ist halt saudumm. Aber ich war halt mega gut in der Schule.
Ja, den Abischnitt kannst du nicht verbergen. Also wenn man dich googelt, ist das erste Gefühl, ja, was da kommt. Das ist krass.
Aber das ist wirklich das Einzige, was ein Hidden Talent ist, weil ich habe halt aus diesem ganzen Zeug nichts gemacht und habe halt Musik gemacht und deshalb das einzige interessante Talent gewählt.
Aber was wäre denn, also keiner wünscht es, aber wenn du jetzt von heute auf morgen sagen müsst, ich brauche jetzt schnell einen Plan B, was wäre das bei dir?
Schwer zu sagen. Ich hatte nie einen realistischen Plan B. Also ich weiß, dass es komisch klingt, weil Musiker werden ist ja nicht der realistischste Beruf oder das, was ganz selbstverständlich klappt. Gerade nicht in der heutigen Zeit, wo es so super viele Musiker und Musikerinnen gibt. Aber ich glaube, dass ich immer irgendwas mit Musik gemacht hätte. Nur halt dann weniger erfolgreich. Also ich hätte weiter Songs geschrieben. Ich hätte dann vielleicht für andere Künstler oder Künstlerinnen geschrieben. Ich hätte vielleicht irgendwo
die Playlists verkauft, die 8 Stunden.
Die werde ich auch noch verkaufen für ganz viel Geld, dann höre ich auch auf. Ich hätte irgendwas gemacht mit Musik, weil ich hätte mich nicht in einem normalen Job irgendwo gesehen. Ich habe Wirtschaftsingenieurwesen angefangen zu studieren und ich habe es gehasst jeden Tag. Ich respektiere jeden, der sich damit auseinandersetzen kann und das spannend findet. Ich kann es aber nicht. Und ich glaube, ich hätte nie irgendwas gemacht, was mich einfach nicht glücklich macht.
Ja, ich glaube, das ist so das Credo für jeden, oder? Also ganz ehrlich.
Ja, vor allem in der heutigen Zeit, ich glaube, es ist einfach gerade in der Zeit, wo irgendein YouTube-Streamer oder ein Twitch-Streamer einfach 30 Mal so viel Geld verdient wie ein Arzt und gleichzeitig aber irgendwelche Leute mit wahnsinnig gut abgeschlossenem Studium keine Jobs finden, merkst du, dass es gar nicht mehr nur darum geht, sondern es geht darum, eine Leidenschaft zu finden, das auch durchzuziehen. Und wenn du Bock hast, mit Schokoladetesten Millionär zu werden, dann kannst du das theoretisch werden. Und prinzipiell, glaube ich, sollte man Geld auch immer hinten anstellen, weil ich würde niemals für mehr Geld etwas machen, was mir weniger Spaß macht, weil es macht keinen Sinn. Weil dieses mehr Geld, was du dann hast, was willst du damit machen? Also Freizeit bleibt dir dann meistens nicht viel mehr.
Ja, eben. Was ist bei dir so Freizeit? Hast du ein Guilty Pleasure? Irgendwas, was du machst, anguckst, keine Ahnung?
Guilty Pleasure? Ab und zu, ich glaube, so ein Guilty Pleasure ist auf jeden Fall ab und zu so Trash-Dating-Shows.
Echt?
Ja, ab und zu gucke ich mir das schon an. Also so diese Too Hot to Handle oder sowas. Oder auch die deutschen Dinger, Love Island oder was auch immer. Ab und zu gucke ich da schon rein. Das liegt daran, dass ich dabei super gut entspannen kann. Weil das ist für mich so eine andere Welt. Und das ist so, oh geil, das ist irgendwie so Entertainment, was auf einer Ebene passiert. Das holt mich dann auch manchmal schon ab, weil oft denke ich halt zu viel über Sachen nach. Und das ist dann so eine Möglichkeit, mal nicht nachzudenken. Das finde ich cool. Das ist, glaube ich, ein Guilty Pleasure. Ansonsten mache ich in der Freizeit, das ist kein Guilty Pleasure. Vielleicht ein bisschen. Ich gehe super viel essen, super gerne essen. Und ich glaube, es ist insofern ein Guilty Pleasure, dass ich nicht kochen kann, aber super gerne gut esse und dadurch leider echt ein bisschen zu viel Geld für Essen ausgebe, was nicht geil ist für mich selber.
Willkommen in München, da kannst du jeden Tag für 300 Euro essen gehen.
Ich bin jetzt ein paar Tage schon hier und ich war wirklich sehr, sehr gut essen und auch leider habe ich dann gemerkt, für sehr, sehr viel Geld immer und also natürlich nicht für Tausende von Euros, aber so, dass man sagt, oh Gott, ey, das kannst du eigentlich nicht jeden Tag machen, aber ich habe gute Restaurants hier.
Das stimmt, absolut. Was ist denn so ein Gericht, wenn du sagst, keine Ahnung, es gibt ja Leute, die essen jeden Tag dasselbe. Wenn du jetzt, keine Ahnung, 10 Jahre lang das gleiche Gericht essen müsstest, welches wäre das bei dir? Was würde am wenigsten dir zum Hals raushängen?
Weil ich glaube, super schwer. Ich glaube Pasta. Ich glaube halt irgendein Pasta-Gericht. Also wahrscheinlich darf ich mich auf Pasta allgemein nicht festlegen, sondern es muss halt natürlich irgendwie, ja, wahrscheinlich dann doch so eine klassische Arrabbiata oder so. Ich glaube, das. Du wirst es irgendwann nicht mehr geil finden, aber du wirst nicht ultra genervt sein davon. Weil ich hätte eigentlich Sushi gesagt, weil ich ein riesen Sushi-Fan bin. Ich glaube aber, dass jeden Tag Sushi dich irgendwann fertig macht.
Ich glaube, irgendwann willst du auch mal was Warmes, ne?
Du willst was Warmes, du willst auch irgendwie, also es ist ja dann auch sehr, also gerade wenn man so Nigiris oder so isst, die also super, selbst mit geiler Qualität sind, ist es dann doch ja sehr einebenig. Du hast halt Fisch und Reis. Und ich glaube, bei einer Pasta hast du zwar Pasta, aber du hast noch die Tomate, du hast irgendwie noch Gewürze, Knoblauch und irgendwie kannst du daraus gefühlt ein bisschen mehr rausholen.
Ja, verstehe ich. Ja, ich glaube, Pasta ist, glaube ich, echt so ein Ding, was jeder, das geht irgendwie immer, ne?
Geht immer und ist auch immer geil. Also es ist auch nie so, dass ich denke, boah, oh Mann, ey, jetzt nur Pasta gegessen. Sondern selbst so eine Penne mit Pesto ist geil. Also selbst das ist ja wirklich geil. Und das finde ich gut.
Ja, mega gut. Pass auf, dann lassen wir es jetzt mit was richtig Gutem enden, nämlich mit Pesto. Vielen, vielen Dank, dass du da warst, Kamerad.
Der Energy Star Talk. Einer von vielen Energy Original Podcasts. Noch mehr Infos findet ihr auf energy.de.